SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 2 der SWR Bestenliste im Oktober. Und es ist das neue Prosawerk von Roman Ehrlich. Video Time heißt das Buch, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Es geht um einen jungen Mann, der in den 90er Jahren in einer bayerischen Kleinstadt aufgewachsen ist, dorthin wieder zurückkommt und sich daran erinnert, wie er mit seinem Vater regelmäßig in eine Videothek gegangen ist, um dort sich die wirklich brutalsten Filme dieser Zeit auszuleihen. Herr Knipphals, der Autor nennt seinen Roman ganz bewusst, nehme ich mal an, Familienroman. In was für einer Familie wächst der Ich-Erzähler denn da auf?
Jetzt muss man von Werkin wirklich zurücktreten. Das ist eine andere Familie. Es ist eine in manchem dysfunktionale Familie mit einem tyrannischen Vater, der bei der Bundeswehr Ausbilder war, dann gefeuert worden ist, weil es Beschwerden gegen ihn gab. Also muss ein sehr körperlicher Mensch sein und da als Gefängniswärter arbeitet. Die Mutter unterdrückt, die Mutter ist bisschen dick, was der Vater ausnutzt, sie immer zu unterdrücken. Und den Bruder des Erzählers versucht er zu einem Tenniscrack zu dressieren, was eine Zeit lang ganz gut geht und dann aber nicht mehr klappt. Das gibt dann halt einen Armbruch und dann kann der Bruder nicht mehr Tennis spielen. Das hört sich alles ganz deprimiert an, ist es ein bisschen auch. Das Gegenbild dann in dieser Kleinstadt ist dann halt die Videothek. Dadurch kommen die großen Gefühle und die großen Geschichten nach Süddeutschland. Also Hollywood, Blockbuster, leihen die sich aus. Und das ist jetzt die interessante Wendung des Romans. Da gibt es eben aber trotzdem dann die Verbindung zum Vater. Also zuerst leihen die sich zusammen die Videos aus. Dann der Vater leiht sich dann immer die verbotenen Videos aus. Und der Jugendliche schielt dann natürlich da irgendwie hin. Also es gibt so eine emotionale, auch ein bisschen ödipale Verquickung über dieses Video. Irgendwann schnallt dann der Sohn, dass der Vater nicht mit ihm zusammen eigentlich dahin gegangen ist, sondern sich immer seine eigenen Sachen ausgeliehen hat. Also dass das gar keine gemeinsame Aktion war. Die versucht der Sohn aber aufrechtzuerhalten. Also es ist eigentlich auch eine Vatersuche. Die ganze Zeit, so schlimm der Vater eigentlich war.
Vielleicht sollte man noch ergänzen, es gibt ja in dem Haus so eine Art Archiv, was abgeschlossen ist und was aber der Sohn dann irgendwann auch aufknackt und all die Filme sozusagen, die sind da katalogisiert und genau aufgelistet und er vergreift sich dann an den Streifen, die er dann eigentlich in dem Alter besser nicht hätte sehen sollen, oder?
Ja, also Pornos. Eine der Glanzszenen ist, wie da ein Porno erzählt wird. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also weil das ist aus dieser naiven Sicht erzählt, dass man wirklich denkt, es geht um die Handlung in dem Porno. Und dann kriegt der Sohn, dann der Erzähler halt allmählich mit, nee, es geht schon um andere Sachen. Und es geht um die Actionfilme bis hin zu Horror-Movies.
Ganz genau. Und in dem Buch sind auch einige Bilder aus den Filmen zu sehen, sodass man gleich einen plastischen Eindruck kommt.
Ein Satz vielleicht noch. Man muss unbedingt erwähnen, wie das erzählt ist. Nämlich ganz genau. Es ist ein ganz akribisches Erzählen und ein fast wie eine Doktorarbeit über die eigenen Erfahrungen und Erinnerungen. Also dieser Sound klingt
chirurgisch.
Chirurgisch, ja. Und ein bisschen altklug und dabei aber auch völlig ernst, also völlig unironischer Sound. Man merkt, man kann rauskommen aus dieser kleinen Stadt, indem man das erzählt.
Ich glaube eher, dass da die Zukunft des Erzählens und der Literatur steckt. Aber darüber können wir gleich sprechen. Wir hören jetzt erstmal eine, ich glaube, ganz prägende Passage, in der es dann auch um den Ich-Erzähler geht und seinem Verhältnis zum Vater. Johannes Wördemann liest aus Videotime von Roman Ehrlich. Bitte sehr.
Es war das erste Mal, dass ich meinen Vater in seiner Gefängniswärteruniform gesehen habe, die ihn sofort sichtbar veränderte. Seine Haltung, seine Ausstrahlung und die mir gleich wie eine Verkleidung oder ein Kostüm vorkam für die Rolle, die er hier zu spielen hatte. Diese Rolle, das spürte ich deutlich, ohne dass er ein Wort darüber hätte verlieren müssen, sah keine vertraute Interaktion zwischen uns vor, überspielte die Tatsache, dass ich sein Sohn und er mein Vater war, machte ihn zum Aufseher und mich zum elektrotechnischen Praktikanten. Tatsächlicher, faktischer noch als mein Kittel, die Schraubenzieher in meiner Tasche oder der Arbeitsauftrag von Herrn Letterau. Er trug ein beigebraunes Hemd und eine schwarze Krawatte, dazu eine perfekt gebügelte dunkelbraune Anzughose und einen breiten Ledergürtel, an dem ein Handschellenholster hing und der gleiche Schlüsselring mit Nylonschnur wie bei seinem jüngeren Kollegen. Sogar sein Schnurrbart kam mir in dem Moment makellos und frisch gebürstet vor. Wahrscheinlich, dachte ich, gab es im Gefängnis eine Wäscherei, wo er seine Uniform reinigen und bügeln lassen konnte. Jedenfalls habe ich nie gesehen, dass er auch nur einen Teil davon nach Hause gebracht hätte, wo er fast ausschließlich in den bequemen Trainingsanzügen auftrat, in denen er auch die Plätze des Tennisvereins instand hielt, bei den Matches meines Bruders am Spielfeldrand stand oder ihm im Training die Bälle zuspielte. Mein Vater war, soweit ich das sehen konnte, unbewaffnet. Er trug kein Taser und keine Pistole am Gürtel und hielt keine Schrotflinte in den Händen wie die Wärter aus Natural Born Killers. Neben ihm, an der Wand, stand ein breites Holzregal, dessen Fächer mit den bunten Pappschachteln verschiedener Brettspiele gefüllt waren, wodurch die autoritäre Ausstrahlung seiner Körperhaltung ein wenig gebrochen wurde. Gleichzeitig wurde aber auch das Lustige und Bunte der Schachteln und der Schriftzüge der Brettspiele vom strengen Ernst des danebenstehenden Justizvollzugsbeamten beschattet, bekam eine weniger spaßige Anmutung, als wäre die Aufgabe meines Vaters in diesem Raum nicht die Überwachung von Gefangenen oder elektrotechnischen Praktikanten, sondern die Durchsetzung der Regeln, sollte es dazu kommen, dass eines dieser Brettspiele aus dem Regal genommen wurde, um damit zu spielen.
Johannes Wördemann, Lars aus Videotime. Der Roman von Roman Ehrlich ist im S. Fischer Verlag erschienen. Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Sandra Kegel, es geht, wir haben es gerade eben gehört, um Regeln und um Regelverletzungen in einer Provinz, die ansonsten ja nicht so viel zu bieten hat für Jugendliche. Vielleicht eben einen Tennisplatz, auf dem man dann vom Vater getriezt wird. Da ist es auch kein Wunder, dass die Kinder und Jugendliche, die die Möglichkeit haben, eben zur Videothek marschieren, um sich da die Welt reinzuholen. Ein Großteil des Romans besteht in der Beschreibung nicht nur der Familienverhältnisse, sondern eben auch in der Analyse der Filme. Hat sie das literarisch überzeugt?
Absolut. Total. Um den Roman selbst zu zitieren, einer der Schlüsselfilme, der hier immer wieder vorkommt, ist Arnold Schwarzeneggers Total Recall, die totale Erinnerung. Und genau das ist das, was hier gemacht wird. Und das ist literarisch extrem raffiniert. Wir haben es ja mit einem Erzähler zu tun, der diese Orte abschreitet, die Orte seiner Kindheit. Und er erinnert sich, und er erinnert sich so minutiös. Und wenn wir das nochmal vergleichen mit Nora Busson, das ist ein Text oder ein Roman, der über die Vererbung von Gewalt ganz zentral nachdenkt. Denn schon die Eltern des gewalttätigen Vaters, den wir eben gerade kennengelernt haben in der Textstelle, die vorgelesen wurde, dem Gefängniswärter, schon der Vater dieses Vaters war im Krieg und der Vater seiner Ehefrau war im Krieg. Und wie erinnert wird von dem Erzähler, war womöglich die Liebe der Eltern in dieser Kriegserfahrung von deren Eltern begründet. Und das sozusagen trägt sich weiter über, wir haben es schon gehört, über das martialische Tennistraining am Bruder und bei ihm, dem Erzähler, dem dicklichen Kind, der von dem Vater verachtet wird, im Konsumieren von Horror und pornografischen Filmen. Und das ist ganz toll miteinander verwebt. Das ist einfach unglaublich präzise geschildert, diese Erinnerung, dieses jungen Erwachsenen an diese Kindheit, an diese Filme. Das ist natürlich vermischt mit der Reflexion des Autors Roman Ehrlich. Sie sagten eben, es ist fast eine Doktorarbeit. Es ist aber nie belehrend. Es ist nie altklug. Es ist etwas, das mich klüger hat aus dem Buch rauskommen lassen, als ich reingegangen bin.
Christoph Schröder, der literarische Clou scheint mir ja zu sein, dass er diese Erzählebenen verschwimmen lässt, ja. Dass man eben irgendwann nicht mehr genau weiß, sind wir jetzt in einem dieser Monster- und Horrorfilme oder sind wir schon wieder in der bayerischen Provinz? Ja. Und das ist tatsächlich im Grunde genommen das besonders Unheimliche. Ist dieses Buch selbst wiederum ein Horrorroman?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich muss, weil schon so viel gesagt wurde, was, glaube ich, dieses Buch charakterisiert, ich muss mal was Privates erzählen. Also von mir, nicht von Ihnen, keine Sorge. Ich habe dieses Buch angefangen zu lesen um 6 Uhr morgens am Flughafen auf dem Rückflug von dem Urlaub und bin um 22 Uhr in Frankfurt gelandet und hatte das Buch durchgelesen. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Und jetzt denkt man, das klingt alles so ein bisschen abstrus, was hier erzählt wird. Also Video in 10 Jahren, wenn dann Leute im Publikum sitzen, muss man erst erklären, was das ist. Video, dann diese bundesrepublikanische Kindheit. Roman Ehrlich ist in Neuburg an der Donau. Es kommt auch immer wieder das große Autowerk in der Nähe. Das ist Audi in Ingolstadt vor, aufgewachsen. Also diese Bundesrepublik 90er Jahre, End 80er, 90er Jahre. Die klassische Familie, Vater, Mutter und 2 Kinder. Dirk Nippals hat gesagt, das klingt alles so ein bisschen deprimiert. Das klingt nicht nur so. Das ist ein ganz unheimliches Buch, weil es hinter dieser Fassade Szenen entwirft. Es gibt Szenen in diesem Buch, die werde ich nie vergessen. Es gibt da ein italienisches Restaurant, da muss der Ich-Erzähler, weil er eben beim Tennis nicht mitspielen darf, am Tag, wenn Tennisturniere ist, muss er immer dahin laufen und das ist in so einem Schlösschen untergebracht, muss die Verpflegung dann für die Tennisspieler holen. Und diese Gastwirte, die italienischen Gastwirte, haben eine Tochter, Lotta.
Lotta Continua.
Genau, Lotta Continua, genau. Mit der passiert dann etwas zwischen den beiden. Die schließen sich dann immer in ihrem Zimmer ein und ziehen sich voreinander aus. Mehr passiert nicht, also nicht in sexueller Hinsicht, aber sie machen so Dinge wie, ich erzähle das jetzt einfach mal, sie pulen sich gegenseitig unter den Fußnägeln das raus, was da drunter ist und lassen den anderen daran riechen. Die machen ganz weirde Sachen und dieser ganze Roman ist so angefressen von dieser, ja, das englische Wort Weirdness, von dieser Unheimlichkeit, die da in dieser Kleinstadt lauert unter dieser Oberfläche. Und das passiert natürlich auch dadurch, dass diese Ebenen der Filme ineinander verschwimmen und auch die Ebene im Übrigen des erwachsenen Ich-Erzählers, der zurückgekommen ist in diesen Ort, weil der Vater krank ist, die Mutter ist schon lange weg, der Vater ist alleine da und er soll sich mal noch um den kümmern, soll nach dem gucken und er läuft eben die Stationen seiner Kindheit und Jugend so ab. Und es gibt am Ende des Buches einen Hinweis, der sagt, der Autor des Buches ist mit den Figuren im Roman nicht verwandt. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Also wenn wir Glück haben.
Ich würde aber sagen, über die Frage, die Sie gestellt haben, ist es ein Horrorroman oder der Roman ein Horrorfilm? Was er auf jeden Fall ist, ist, er erzählt filmisch. Mhm. Also man betritt diese Milieus, man betritt diese Interieurs und die sind, also allein die Klassenerzählung, die hier geleistet wird, von der Wohnung des Erzählers, so eine Mietskaserne aus den 50er Jahren, das wird so genau erinnert und geschildert. Also man riecht das förmlich im Treppenhaus, wie das da ist, ja, wo es so ein bisschen nach Pipi riecht und nach irgendwelchem Müll, der nicht so ganz. So, dann gibt es den einen Freund, der wohnt in einem freistehenden Haus, fast eine Villa, der hat ein Autohaus. Dann gibt es den türkischen Freund, der hat nochmal ganz andere Behausung. Dann gibt es das Schlösschen mit dem Tennisplatz. Und wie da diese sozialen Interaktionen stattfinden und wie er das beschreibt, das ist wirklich ganz, ganz besonders und ganz herausragend.
Ein Aspekt würde ich gerne noch hinzufügen, das ist der Pubertät. Ja. Das ist ein, Roman Ehrlich hat wirklich verstanden, was Pubertät ist, was das für eine peinliche Lebenszeit ist und wie man da reingehen muss. Und da ist wirklich unerschrocken, wie er das erzählt. Das ist wirklich sehr, sehr unerschrocken. Deshalb Horror, da würde ich das ein bisschen relativieren. Pubertät ist in gewisser Weise Horror.
Das meinte ich. Darauf wollte ich hinaus. Der Witz, so lese ich den Roman, ist, dass er diesen Horrorblick nutzt, um dieses Coming-of-Age-Gefühl neu zu erzählen. Ja. Also er macht was mit dieser Grundkonstellation, so Ungeheures, das habe ich so auch noch nicht gelesen.
Ja, das stimmt, aber es reicht, glaube ich, nicht, um diesen Roman zu beschreiben, der ja eigentlich sehr seriell aufgebaut ist. Also die Szenen, man versteht das Prinzip relativ schnell und trotzdem wird es einem nicht langweilig. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, das ist doch viel zu lang, das Buch. Es war mir vollkommen egal, ich hätte es auch noch weitergelesen, weil das, was Sandra Kegel gesagt hat, nämlich ich glaube, die zentrale Figur dieses Romans ist natürlich der Vater und dieser Vater ist ein Träger von Gewalt und das ist ein Roman über Deutschland in dieser Kleinstadt. Alles andere stimmt mit Sicherheit auch und das mit der Pubertät ist ein sehr guter und richtiger Gedanke, aber im Grunde genommen ist es ein Roman darüber, wie in dieser Bundesrepublik, die ja ausläuft, dann von der Bonner in die Berliner Republik übergeht, was da unten in Süddeutschland nicht so richtig interessiert. Aber wie in dieser Bundesrepublik, die wir uns und die ich mir auch sehr gerne immer noch als ein sehr friedliches Land erzähle, eigentlich die Kontinuität von gewaltvollen Prägungen eigentlich sozusagen dominant war. Und das auf diese raffinierte und ich finde auch unglaublich unterhaltsame Weise zu machen, das ist schon ein tolles Buch.
Kein Widerspruch.
Ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusswort. Videotime von Roman Ehrlich steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober. Noch ein kurzer Hinweis auf den Spitzenreiter, ich finde, das sollte man tun. Wir können ja nicht über alle Bücher sprechen, die auf dieser SWR-Bestenliste stehen. Aber ich finde, in diesem Fall mache ich das mal. Auf Platz 1 steht nämlich der aus dem Nachlass von Peter Kurzeck herausgegebene Roman Frankfurt, Paris, Frankfurt. Es ist das letzte Buch seines unvollendet gebliebenen Zyklus Das alte Jahrhundert. Und ich finde, es liest sich tatsächlich wie eine Aufforderung, sich mit dem Werk des Autors zu beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass so ein Buch, was wiederentdeckt wird oder überhaupt erstmal hervorgebracht wird, auf Platz 1 der SWR-Bestenliste steht und im Grunde genommen damit auch quer zu allen Empfehlungen, die es sonst so gibt und Aktualitäten. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet, aber auch als Flyer in dem gut sortierten Buchhandel. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in der Zehnscheune in Ladenburg zu Gast Dirk Knipphals, Sandra Kegel und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demey und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.